alle versorgt. Wer hier bleiben möchte, kann auch hier bleiben, wie es passt. Die Schauspielerin Marilyn Monroe hatte wahrscheinlich alles, was Mädchen sich so erträumen können. Erfolg, Verehrer, Berühmtheit, Reichtum, manche würden auch sagen Schönheit. Sie starb an einer Überdosis Schlaftabletten. Und ein Schriftsteller schrieb über ihr tragisches Ende, sie suchte Liebe und man gab ihr Showgeschäft. Sie suchte Ruhe und man gab ihr Psychopharmaka. Bevor sie stirbt, schreibt Marilyn Monroe auf einen Zettel, ich suchte nach grenzenloser Liebe. Natürlich hatte diese Frau eine besonders schillernde Biografie. Aber ihr Grundproblem dürfte, denke ich, nicht auf Schauspieler oder Promis beschränkt sein. Sehnsucht nach Leben, Hunger nach Glück, nach grenzenloser Liebe, das gibt's in kleinen Mietwohnungen genauso wie in den nobelsten Villen. Die meisten von uns sind nicht halb so cool, wie wir nach außen hin den Anschein erwecken. Und deshalb leuchtet unser Predigtthema vielen auch gar nicht ein. Lebst du schon oder träumst du noch? Leben oder träumen? Das sind doch keine Gegensätze. Nur der lebt richtig, der seine Träume verwirklicht. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig es ist, dass wir unsere Begriffe genau klären. Was meinen wir mit Leben? Was meinen wir mit Träumen? Träumer können ja auch sehr positiv beschrieben werden. Ein Träumer sucht neue Lösungen für die Zukunft. Ein Träumer im guten Sinne hängt nicht träge an seinem alten Trott, sondern wagt es auch mal was anderes zu denken, was er bis dahin nicht gekannt hat. Ein Träumer ist ein Visionär. Viele Entdecker und Erfinder waren in diesem Sinne erstmal Träumer. Viele Sozialreformer, auch mit christlicher Motivation, wie Friedrich von Bodelschwingh oder Johann Wichern, waren in diesem besten Sinne Träumer. Ein Träumer hofft darauf, dass man die Dinge ändern kann. Lebst du schon, dann träumst du noch, könnte man geradezu sagen. Aber dann gibt es auch die problematische Variante des Träumers. Das ist einer, der sich vom wirklichen Leben längst abgemeldet hat. Der negative Träumer, der hat seine Träume nur als versponnene Flucht aus dem normalen Leben, aus der Wirklichkeit. Er taucht ab in eine Scheinwelt und seine Träume ändern nichts und bessern überhaupt nichts. Schlimmer noch, seine Träumereien können verhindern, dass einer das Leben richtig anpackt. Und man möchte den Menschen zurufen, Mensch, hör endlich auf zu träumen und fang an zu leben. Da ist ein Student im 25. Semester Maschinenbau. Und er hat immer noch nicht die Zwischenprüfung in Mathe geschafft. Und er träumt immer noch davon, ein großer Maschinenbauer zu werden. Dem sollte man sagen, jetzt hör endlich auf zu träumen und such dir einen vernünftigen Beruf. Oder eine andere Ausbildung, die möglichst etwas schneller geht. Das ist zugegeben nicht ganz leicht bei der Arbeitsmarktsituation. Und selbst wenn er den richtigen Beruf gefunden hat, hat er dann schon das richtige, das wahre Leben gefunden. Wenn man Sie heute Morgen fragen würde, lebst du schon? Was wäre dann Ihre Antwort? Irgendwie kommt diese Frage ja immer wieder hoch, wenn wir noch nicht so abgestumpft sind. Wenn wir noch nicht so in unserem Alltagstrott drin sind, dass das ohnehin ein Tag wie der andere ist und wir gar nichts mehr denken. Lebe ich wirklich? Was brauche ich eigentlich noch, um richtig zu leben? So ähnlich dürfte es auch den Leuten gegangen sein, von denen unser Bibeltext berichtet, den sie vor sich haben auf ihrem Gottesdienstblatt. Das Ganze beginnt in Tiberias im Norden Israels. Man muss sich vorstellen, am Westufer des Sees Genezareth, die Landkarte sehen wir ja ständig in den Nachrichten, die Landkarte Israels, also dort im Norden am See Genezareth. Schon damals gab es in dieser Gegend viel Trubel, massenhaft Geschäfte, immer wieder Menschenaufläufe. Und als Jesus da auftrat, da erfasste viele Leute, die das mitbekamen, eine eigenartige Sehnsucht. Und viele fingen an, nochmal ganz neu über ihr Leben nachzudenken. Und an diesem Tag, von dem der Text berichtet, hatte Jesus wieder gepredigt. Er wollte sich zurückziehen mit seinen Jüngern. Und da passiert Folgendes. Sehen Sie selbst. Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt oder eben See Genezareth. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Das ist die zeitliche Einordnung. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, einem seiner Jünger, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um Philippus zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Da spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier. Das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lass die Leute sich lagern. Es war viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Dazu kamen dann noch eben die Frauen und die Kinder in entsprechender Anzahl. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig geblieben waren, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst ganz allein. Und dann noch der Vers 35. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Liebe Zuhörer, wer nicht glaubt, dass es einen lebendigen Gott gibt, dem muss dieser Bericht Bauchschmerzen machen. Denn 5 zu 5000, also mit 5 Broten, 5000 Menschen zu speisen, das versuchen Sie erstmal. Angenommen, es gäbe keinen lebendigen Gott. Oder dieser Gott wäre so machtlos, dass er nicht wirklich in diese Welt eingreifen könnte, dann wäre diese Geschichte bestenfalls ein nettes Märchen à la Tischlein deck dich oder Goldesel. Und darum haben Leute, die sich für sehr schlau hielten, diese Story ein bisschen umgeschrieben. Sie haben daraus die Geschichte von den kleinen Tüten gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gehört haben, das hört sich dann so an. Als die Menge sah, wie selbstlos der kleine Junge seine 5 Brot und 2 Fische hergab, da wurden sie ganz gerührt. Und verschämt holten sie plötzlich ihre eigenen Vesper-Tüten hervor, die sie bis daher unterm Hemd versteckt hatten. Und man teilte brüderlich und alle hatten genug. Und die Moral von der Geschichte, wenn jeder austeilt, was er hat, dann werden alle Menschen satt. Das klingt ganz gut, aber es hat einen wahren Kern, aber leider nichts mit unserem Bericht hier zu tun. Sehen Sie, wäre das alles so harmlos abgelaufen, wie die Tütentheoretiker behaupten, dann wäre die Masse hinterher sicherlich nicht auf Jesus zugestürmt. Dann hätten sie ihn nicht zum Volkstribun machen wollen und zum neuen König. Wenn die Tütentheorie stimmen würde, dann hätte man die 12 Körbe hinterher höchstens zum Aufsammeln des Butterbrotpapiers verwenden müssen, aber nicht zum Einsammeln der vielen Brotbrocken. Nein, was hier steht, das hat nur Sinn, wenn es wirklich passiert ist. Das hat nur Sinn, wenn es wirklich einen lebendigen Gott gibt. Und das hat nur Sinn, wenn Jesus Christus in einer einzigartigen Verbindung zu diesem lebendigen Gott steht, als sein eigener Sohn, Gottes Sohn. Und deshalb wollen wir ernst nehmen erstmal, was diese Quelle, was dieser Text hier sagt. Wir machen heute Morgen nicht Märchenstunde, sondern Gottesdienst. Und wir sind zwar keine 5000, aber Hunger haben wir auch. Und selbst wenn Sie heute Morgen ausgiebig gefrühstückt haben sollten, dann haben wir trotzdem Hunger. Es gibt eine Art von Hunger, den selbst ein voller Magen nicht stillen kann. Und wer sich noch nicht aufgegeben hat, der versucht irgendwie mit diesem Hunger zurechtzukommen. Und das sehen wir auch hier in diesem Bericht. Das ist das erste. Hunger macht Beine. Hunger macht Beine. Die Volksmassen lassen sich bewegen. Vers 2. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Also wir sehen, die Volksmassen kommen in Bewegung, während Jesus und seine Jünger mit dem Boot über den See Genezareth fahren, vom Westufer zum Ostufer. laufen die Menschen um den See herum und wollen dorthin kommen, wo Jesus ankommen wird. Das Ostufer war nicht gerade ein Ausflugsgebiet. Normalerweise war es hier sehr einsam, eine hügelige Wüstengegend, dort im Schatten des Golangebirges. Hier war eigentlich der Hund begraben. Und deshalb wollten Jesus und seine Jünger sich auch zurückziehen hierher, in dieses Gebiet. Aber diesmal wird nichts mit der Ruhe. Männer werfen den Hammer weg, Mütter packen ihre Kinder ein, ganze Familien wandern zum Ostufer, wahrscheinlich um die Spitze des Sees Genezareth herum. Und als Jesus dorthin kommt, sind viele auch schon da oder kommen gleich hinterher. Und man fragt sich, warum machen die das? Was wollen sie von Jesus? Was treibt die Menschen wohl dahin? Sicher nicht die Aussicht auf eine wundersame Brotvermehrung. Das wussten sie ja nicht, dass das passieren würde. Damit hatte keiner gerechnet. Die leiden auch nicht in erster Linie an knurrenden Mägen, denn sonst hätten sie ja ihr Proviant mit eingepackt. Nein, diese Menschen treibt ein anderer Hunger. Und derjenige, der diesen Bericht schreibt, der als Augenzeuge dabei war, der Jünger Johannes, der deutet das auch an in Vers 2. Hier steht, es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, wie er an den Kranken tat. Das war also die Zeit, wo Jesus in Galiläa im Norden des Landes immer populärer wurde, wo sich das wie ein Lauffeuer herumsprach, seine jüngsten Wunder, Augenzeugen hatten die Sensation sehr schnell verbreitet. Sie haben gesagt, das musst du einfach gesehen haben. Und so trieb die einen der Sensationshunger. Wir können uns vorstellen, wie das von Mund zu Mund ging, was Jesus da kürzlich am Teich von Bethesda gemacht hatte. Dieser Teich wurde übrigens vor einigen Jahrzehnten ausgegraben. Man kann sich das sehr plastisch, sehr genau vorstellen. Im Kapitel vorher hat Johannes auch darüber berichtet. Hast du es nicht gehört, wenn die Leute gesagt haben, 38 Jahre lang lag der Mann auf seiner Matratze wie gelähmt, bewegungslos wie ein Stock, verlassen von allen Freunden. Und dann stand auf einmal dieser Wanderprediger vor ihm und er fragt den Kerl doch tatsächlich, willst du gesund werden? Und stellt euch vor, das hat geklappt. Jesus hat ihm gesagt, steh auf und nimm dein Bett. Und der Mann hat seine Matratze geschultert und ist jubelnd durch die Straßen von Jerusalem gerannt. Ich habe es gesehen. Es war tatsächlich so. Die Leute können das bezeugen. Kein Wunder, dass die anderen sich selbst überzeugen wollen. Die Sensationshungrigen suchen Jesus, den Exoten, den Außergewöhnlichen. Aber sicher gab es unter den Leuten auch noch einen anderen Hunger, einen Hunger nach Gesundheit. Das kann man ja verstehen. Menschenskind, was er mit den anderen gemacht hat, das kann er vielleicht auch bei meiner kranken Mutter packen. 3 Jahre schon quält sie sich rum mit den schrecklichen Schmerzen und kein Arzt kriegt es weg und keine Medizin. Lass uns doch sehen, vielleicht kann Jesus helfen. Hunger macht Beine, das ist so verständlich. Die Gesundheitshungrigen, die suchen Jesus den Wunderdoktor. Und so wird der Zug ans Ostufer immer größer. Masse wirkt anziehend, das kennen wir. Es entsteht viel Bewegung am See Genezareth, der sonst eher still da liegt. Und diesem Zug schließen sich auch noch die Freiheitshungrigen an, die Zeloten. Das waren damals die Widerstandskämpfer gegen die römische Besatzungsmacht. Die Zeloten waren zu jeder Gewalt bereit. Hier in Galiläa war gewissermaßen ihr Stammquartier. Da gab es so richtige Nester terroristischer Zeloten. Und dieser Jesus, so dachten sie, das ist endlich die Führungsfigur. Das ist endlich der starke Mann, den wir brauchen. Den machen wir zu unserem Führer. Der kann die Massen mobilisieren und dann geht es den Römern an den Kragen. Dann machen wir die verhassten Besatzer dem Erdboden gleich. Das ist die Hoffnung vieler Menschen damals in Israel. Und deshalb auch ihre Reaktion, die sie am Ende hier in Vers 15 sehen. Sie kommen und sie wollen Jesus zum König machen. Zu ihrem Anführer. Zu dem, der politisch die Initiative ergreift. Sie suchen Jesus, den Macher. Hunger macht Beine. Und so kommen die Massen schließlich an die Stelle, wohin Jesus und seine Jünger sich zurückziehen wollen. Was als Ruheplatz gedacht war, wird gewissermaßen zur Festwiese. Und schauen Sie, wie Jesus reagiert in Vers 5. Da heißt es, Jesus hob seine Augen auf und sieht. Er sieht, das klingt ganz banal. Aber wer das Neue Testament ein bisschen kennt, der weiß, Jesus guckt nicht einfach nur hin. Wenn da steht, Jesus sieht, dann heißt das, Jesus sieht. Er sieht auch nicht nur Masse, sondern er sieht den Einzelnen. Er sieht. Und das war das Besondere an Jesus. Er sieht dem Menschen ins Herz. Er sieht genau, was sie wollen, was sie brauchen, was sie suchen. Jesus sieht immer den Einzelnen. Er sieht auch uns hier. Er weiß, welcher Hunger uns Beine macht. Er weiß, welche Sehnsucht uns treibt. Und so sieht Jesus hinter dem Sensationshunger und dem Gesundheitshunger und dem Freiheitshunger noch einen ganz anderen Hunger. Ich nenne diesen Hunger den Hunger zweiten Grades. So wie es ja auch Verbrennung ersten und zweiten Grades gibt, so gibt es sicherlich auch den Hunger ersten und zweiten Grades. Ein Kollege von Johannes, das ist hochinteressant, Markus, der hat auch von diesem Ereignis berichtet, in seinem Evangelium. Auch ein Evangelist. Und der beschreibt dort die gleiche Szene und gibt uns in Markus 6, Vers 34 noch eine wichtige Zusatzinformation, wie Jesus diese Leute sah. Da heißt es in Markus 6, sie taten ihm von Herzen leid. Warum? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Verstehen Sie, so sieht Jesus diese Menschen, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirten sind schutzlos. Schafe ohne Hirten sind orientierungslos. Schafe ohne Hirten sind darum letztlich hilflos, was die Gesamtkonzeption und die gesamte Richtung ihres Lebens angeht. Und so sieht Jesus uns, wenn es um die großen Fragen geht, um die große Frage, wo unser Leben denn hinläuft und was unser Leben denn ausmacht und was aus unserem Leben denn wird. Da sind wir orientierungslos wie Schafe ohne Hirten. Da haben wir einfach keine Antworten. Wolf Biermann, der Liedermacher, der jetzt zum Ehrenbürger Berlins wird, der hat das mal in einem Gedicht so gefasst. Er sagt, ja, soll das denn alles gewesen sein? Das bisschen Fußball und Führerschein, das war dann das donnernde Leben. Die Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus sieht das. Er sieht in unser Herz und er sieht diesen Hunger, der uns oft selbst nicht bewusst ist. Und wir wollen mehr und mehr und wissen eigentlich gar nicht, was wir wollen. Ernesto Cardenal, der Schriftsteller, hat diesen urmenschlichen Hunger einmal so beschrieben. Mit bewegenden Worten. Er sagt, alle Welt trägt einen Wunsch mit sich. Viele Wünsche. Eine Unendlichkeit von Wünschen. Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen. Noch ein Blick, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch eine Reise. Der Mensch denkt immer, mit ein wenig mehr hätte er schon genug. Aber immer wünscht er dann noch mehr und mehr. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Und so suchen wir. Und Jesus sieht das. Und er hat ein Herz für diese Menschen. Und zwar in jeder Hinsicht. Nach der langen Predigt denkt er auch an ihren knurrenden Magen. Und er tut dieses Wunder. Er hat die Leute mit Fladenbrot und den Fischen versorgt. Er hat Kranke geheilt, nicht nur einmal. Er hat die Mägen gespeist und die Körper wieder aufgerichtet. Das hat er getan. Und doch gibt es bei dieser Begegnung am Ostufer des Sees Genezareth kein Happy End. Der Tag geht nicht gut aus. Sie haben das gelesen im Vers 15. Als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden, ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er auf den Berg, er selbst ganz allein. Das Missverstehen könnte kaum größer sein. Und am Ende dieses Tages ist Jesus den Leuten fremder, als er ihnen vorher war. Denn, und das ist das Zweite, Träume machen blind. Hunger macht Beine, aber Träume machen blind. Die Träume, die Wunschvorstellungen dieser Leute wurden zu Forderungen an Jesus. Sie haben ganz bestimmte Vorstellungen und Erwartungen, die Jesus nun gefälligst erfüllen sollte. Der Hunger machte ihnen Beine, der Hunger, der trieb sie sogar hin zu Jesus Christus. Und er hat sie angesehen. Er hat sich Zeit genommen für diese Menschen. Er ist auf ihre Situation eingegangen in einer langen Predigt. Und doch sind ihm die meisten nicht wirklich begegnet. Und das ist das Tragische an diesem Text. Ja, sie waren dabei, als man sich in 50er Gruppen ins Gras setzte. Sie haben die Spannung der Situation miterlebt. Sie haben das wundersam vermehrte Brot zwischen ihren Zähnen geschmeckt. Sie haben die Fische runtergeschluckt. Und doch hat das in ihrem Leben nichts, aber auch gar nichts geändert. Man kann dabei sein beim Trubel um Jesus. Man kann mitmachen beim Unternehmen Kirche. Man kann sich alles anhören und ansehen und man kann Jesus trotzdem verpassen. Wenn man ihn einfach nur an den eigenen Vorstellungen misst, denn Träume machen blind. Wer immer Jesus vor den Kadi seiner eigenen Erwartungen zieht, der wird ihn nicht finden. Die Zeloten, die träumten, Jesus wird unser Volksheld. Er wird den Aufstand gegen die Römer führen und ihre Revolutionsträume zerschellten an der Wirklichkeit. Die Wohlstandsträume zerplatzten genauso. Jesus, der Brotkönig. Jesus, der Garant des israelischen Wirtschaftswunders. Er produziert auf Knopfdruck und wir haben alles in Fülle. Auch das zerplatzte. Mit einem König, der sich kreuzigen lässt, konnten sie nichts anfangen. Da machten ihre Träume nicht mit, da spotteten sie höchstens mit. Träume machen blind bis heute. Und bis heute zerplatzen solche Träume. Die Träume von einem Jesus, der durch die Kirche und alle gutwilligen Menschen das Leid dieser Welt besiegen wird. Diese Träume zerplatzen. Die Träume vom politischen Jesus, der allen Entrechteten einmal Vergeltung schaffen wird. Egal, ob sie an ihn glauben oder nicht, der einfach das Gute hier aufrichtet. Diese Träume zerplatzen. Und wie schnell, das kennen wir alle, schlagen unerfüllte Träume in hasserfüllte Anklagen um. Jesus hat gefälligst den Hunger in der Welt zu besiegen. Er hat gefälligst das Kindersterben zu stoppen. Und wenn er das nicht macht, dann weg mit ihm, dann hat er ausgespielt, dann brauchen wir ihn nicht, was soll uns so ein Jesus? Und auch die Träume vom religiösen Jesus, vom harmlosen religiösen Jesus, wie ein Maskottchen, stellt man ihn sich vor. Die platzen. Von dem religiösen Jesus, der in unserem privaten Seelenstübchen so für ein paar fromme Gefühle sorgt. Der es uns zu Weihnachten mal warm werden lässt ums Herz. Und der uns ansonsten in Ruhe lässt und sagt, du bist schon okay. Auch diese Träume zerplatzen, denn Jesus ist anders. Und so endet dieser Bericht mit einer gescheiterten Begegnung. Und damit macht Johannes, der das aufschreibt, deutlich, Leute, wir können Jesus nicht nach unseren Vorstellungen benutzen und vereinnahmen. Wir können Jesus nicht in unser schlichtes Weltbild irgendwie einsortieren. Wie viele Menschen bis heute sind an Jesus gescheitert? Weil sie nur ihre eigenen Vorstellungen im Kopf hatten und nicht bereit waren, sich auf eine wirkliche Begegnung mit Jesus Christus einzulassen. Wie viele sind gescheitert? Aber nicht alle haben so auf Jesus reagiert. Und das ist das Erfreuliche. Wenn Sie dieses Kapitel weiterlesen und am besten dieses ganze Buch, dieses Johannesevangelium weiterlesen, dann werden Sie sehen, es gab und es gibt übrigens bis heute Menschen, die durch Jesus ein neues Leben geschenkt bekommen haben. Es gab und es gibt bis heute Menschen, deren Lebenshunger von Jesus wirklich dauerhaft gestillt wurde. Und wie das geht, das müssen wir am Ende noch kurz klären. Die Antwort, wie das geht, steht nämlich in diesem Vers 35, den ich Ihnen am Ende auch nochmal abgedruckt habe, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Hunger macht Beine, Träume machen blind und das letzte, Jesus macht satt. Hier am Ende, da sehen wir, was Jesus eigentlich mit diesem Speisungswunder deutlich machen wollte. Er hat das Wunder ja wirklich vollbracht, das war ja real. Die 12 Körbe wurden ja mit Brotresten eingesammelt und dann später irgendwann verspeist. Jesus hatte ja den Hunger ersten Grades wirklich gestillt. Er hat die knurrenden Mägen ja satt bekommen. Aber das war ja nicht alles, er wollte den Leuten ja noch mehr geben. Das Wunder, was er vor ihren Augen tat, das sollte ein Beispiel sein. Und wissen Sie wofür? Es sollte zeigen, dieser Jesus hat die Macht, auch unseren Hunger zweiten Grades zu stillen. Dieser Hunger zweiten Grades, der uns oft nicht bewusst ist, von dem wir vielleicht nur die Symptome spüren. Irgendwann merken wir, wie unvollständig, unruhig und hilflos unser Leben ist. Irgendwann merken wir es mal, wie ausgeliefert wir eigentlich sind. In einer Krise oder manchmal auch in einem besonders glücklichen Moment, wo wir sagen, jetzt müsstest du doch eigentlich richtig rundum glücklich sein. Und wir fragen schon wieder, wie es dann weitergeht. Und so unterschiedlich die Menschen sind, so verschieden kann man auf diesen Hunger, auf diese Hilflosigkeit, auf dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, reagieren. Die einen reagieren einfach mit Resignation. Jetzt im Sommer ist der Lyriker Robert Gernhardt gestorben. Er wusste seit langem, dass er Krebs hatte und hat kurz vor seinem Tod noch ein Gedichtband herausgegeben, in dem er sich auseinandersetzt mit seiner Krankheit. Und da heißt es in einem seiner Gedichte, und musst dich doch ergeben, du hast nur dieses Leben, mach also nicht so einen Wind. Das ist Resignation, und musst dich doch ergeben, was soll's? Lass es sein. Und manche halten das eben nicht mehr aus. Und so haben Sie es vielleicht auch gelesen. Am letzten Sonntag, also heute vor einer Woche, hat sich der tschechische Komponist Karel Svoboda das Leben genommen. Er war berühmt. Wir wollen uns gar nicht von dem Gequäke da hinten stören lassen. Dieser Karel Svoboda, der war berühmt. Man nannte ihn den Mozart Tschechiens. Aber irgendwie kam er mit dieser Hilflosigkeit nicht klar. 1993 starb seine erste Frau, dann heiratete er wieder. Die Tochter, die er mit der zweiten Frau bekam, starb im Alter von 5 Jahren an Leukämie. Er selber wurde schwer krank. Manche nehmen an, dass er auch Schulden hatte. Und so erschoss sich der 68-Jährige im Garten seines Hauses in der Nähe von Prag am letzten Sonntag. Resignation. Er war einfach nicht klargekommen, er hat es nicht mehr ausgehalten. Andere Biografien verlaufen nicht so dramatisch Und wenn Menschen diesen Hunger spüren, manche reagieren ganz anders. Sie kämpfen dagegen an. Sie arbeiten, sie stürzen sich in alle möglichen Ablenkungen. Sie suchen besondere Vergnügungen, sie probieren alles Mögliche aus und sagen, bloß nicht zu sehr nachdenken. Wir wollen dieses Leben genießen, solange wir es haben. Aber eine Lösung? Ist das eine Lösung? Und Jesus behauptet, es gibt nur eine Lösung. Es gibt nur eine einzige Speise, die euren Hunger nach Leben wirklich stillen kann. Und das steht hier in diesem letzten Vers, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und jetzt kommen natürlich gleich die Vorwürfe und sagen, ach, das ist auch nur eine Vertröstung. Das ist auch nur so ein Fluchtmechanismus, eine religiöse Träumerei. Und die Marxisten haben gesagt, das ist eben Opium des Volkes. So beruhigt man sie, dass sie nicht aufmucken und sich weiter ausbeuten lassen. Aber was ist der Unterschied bei Jesus? Der Unterschied ist der, dass Jesus seine Macht bewiesen hat. Das sehen wir doch zum Beispiel hier in dieser Situation. Er hat ja gezeigt, dass er Macht hat, Dinge zu verändern. Und das sehen wir noch viel deutlicher etliche Wochen später, als er dann wirklich von den Toten aufersteht und die stärkste Macht dieser Welt, nämlich den Tod, unter die Füße bekommt. Und so ist die spannende Frage, wie will denn Jesus nun unseren Hunger stillen? Und was ist das für ein Brot, das er uns geben will? Und die Antwort ist ganz einfach und doch vielleicht überraschend. Dieses Brot, das Jesus uns geben will, ist die Vergebung unserer Schuld. Das muss man erklären. Was ist unsere Schuld? Was ist unser Problem? Das hat Jesus gezeigt. Er hat gesagt, wir Menschen, wir verhungern bei lebendigem Leibe. Wir verhungern trotz allem, was wir ständig konsumieren. Wir verhungern, warum? Weil die entscheidende Beziehung in unserem Leben zerstört ist. Und die entscheidende Beziehung in unserem Leben ist die zu dem, dem wir unser Leben verdanken, zu dem lebendigen, heiligen Gott. Wir kennen ihn nicht, wir wollen ihn nicht, wir glauben ihm nicht. Aber das ändert nichts daran, dass er da ist. Und dass unsere Beziehung kaputt ist, ob wir es einsehen oder nicht. Und Sie können das an vielen Symptomen sehen, diese grundsätzliche Beziehungsstörung. Sie sehen das zum Beispiel daran, wie wir mit den Geboten dieses Gottes umgehen. Wie viel die uns bedeuten. Und wie sehr er in unserem Leben wirklich das Sagen hat oder aber auch nicht. Und diese Beziehungsstörung, das ist nicht einfach nur Schicksal, sondern das ist Schuld, sagt Jesus. Und das ist unsere Situation und daran verhungern wir. Früher oder später. Aber nun hat Gott selbst etwas getan, um diese Beziehungsstörung zu heilen. Und darum ist der christliche Glaube auch in erster Linie nicht irgendein Gedankensystem, sondern er ist eine Reportage. Er ist eine Reportage von dem, was Gott getan hat. Darum hat Gott eben seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt hineingeschickt. Darum hat Jesus ständig gesagt, Gott ruft euch, Gott will euch und darum kehrt endlich um von eurem Leben ohne Gott. Und darum ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat sein schuldloses, sündloses Leben wirklich geopfert, um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich und die Sie eigentlich hätten tragen müssen. Weil ein heiliger Gott keine Schuld und kein Böses einfach so dulden kann. Er hat es getragen für uns. Er, Jesus Christus, hat sich auf unsere Seite gestellt und hat die Schuld freiwillig auf sich genommen. Er hat sich in diesen Riss zwischen Gott und uns hineingestellt. Und darum kann Jesus uns nun das eine schenken, was wir nirgendwo anders finden oder bekommen. Er kann uns die Vergebung unserer Schuld schenken. Das ist das Brot des Lebens. Das ist das Wasser des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, der wird heil werden. Der wird innerlich heil und dessen Leben kommt in eine völlig neue Richtung hinein. Aber dieses Brot ist zu wertvoll. Es ist zu einzigartig, als dass es uns hinterhergeworfen würde. Und deshalb betont Jesus das in diesem Satz so, den Sie da am Ende lesen. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Es geht also darum, dass wir uns auf den Weg machen. Es geht darum, dass wir auf diese Liebeserklärung Gottes reagieren. Und das geht nur so, dass wir uns eben an diesen Jesus Christus wenden, der auferstanden ist, der deshalb lebt, auch wenn wir mit unseren Augen noch nicht sehen können. Er ist in Gottes unsichtbare Welt angegangen, nachdem er noch 40 Tage hier auf der Erde gewesen war. Und er hat gesagt, und nun komm, und nun glaube. Das heißt, vertrau dich mir an mit deinem Leben. Und gib zu, dass du mein Brot brauchst. Gib zu, dass du auf meine Vergebung angewiesen bist. Und auf meine Rettung und auf meinen Schutz. Und dann verspricht er uns nicht das Schlaraffenland. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Das sind die Grundnahrungsmittel. Und das wichtigste Grundnahrungsmittel, von dem wir leben, ist die Vergebung. Ist die geheilte Beziehung zu dem lebendigen Gott. Bedeutet, dass er uns jetzt dann als seine Kinder annimmt und sagt so, und jetzt stehst du unter meinem Schutz. Und dein Leben kommt jetzt auf diese neue Spur, die dein Leben in Sicherheit bringt und die es gut enden lässt. Jesus hat an einer anderen Stelle das mal so formuliert. Da hat er diese beiden Spuren, in denen wir leben können, miteinander verglichen in der Bergpredigt und hat in Matthäus 7 gesagt, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Und eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum ewigen Leben führt und wenige sind derer, die ihn finden. Da hat Jesus sich selbst mit dieser Pforte verglichen. Er das Brot, er die Pforte. Und erst wenn wir zu ihm kommen, ist unser Leben auf der Spur, auf der es nicht in der ewigen Verdammnis endet, sondern bei Gott. Und auf der es schon hier, mitten in dieser Welt, mitten unter den Bedingungen dieser Zeit, nachhaltige Folgen gibt. Schon hier für das Leben auf der Erde. Jesus stillt unseren Hunger auch nach echter Geborgenheit. Unseren Hunger nach einer Geborgenheit, die nicht am Krankenbett oder in der Leichenhalle endet. Und wer zu Jesus kommt, der ist auch nicht ratlos, wenn es um die letzte Frage geht, nämlich um die Frage, was wird aus dem Tod? Was kommt dann? Wer das Brot Jesu gegessen hat, der muss nicht mehr sich ablenken. Der muss nicht unruhig werden, wenn diese Frage kommt. Weil er weiß, ich falle nicht ins Bodenlose. Und Jesus Christus hat einen guten Plan mit meinem Leben und er bringt mich sicher ans Ziel. Und wer so lernt, mit Jesus zu leben, wer so in dieser neuen Spur seinen Weg geht, der muss nicht von einem Urlaub zum anderen hoffen und irgendwie zwischendurch so einigermaßen durchs Leben durchkommen. Wie hatte Ernesto Kardinal gesagt, wir brauchen immer mehr und mehr, noch ein Gläschen, noch ein Wort, noch ein Kuss, noch eine Reise. Wir können überdrüssig werden, aber niemals satt. Der Mann hatte fast recht. Er hat nur eines nicht gewusst. Jesus macht satt. Und darum haben die Christen vor vielen Jahrzehnten in einem alten Lied gesungen, wer ihn hat, ist still und satt. Und mit still meinten nicht, der hält jetzt den Mund. Nein, nein, der wird den Mund schon zu den richtigen Dingen aufmachen. Aber ist still, das heißt, der hat Frieden, weil er satt ist durch Jesus. Jesus ist darum die wichtigste Adresse, die man in dieser Welt kennen muss. Weil er uns die Lösung nicht nur zeigt, sondern weil Jesus Christus die Lösung selber ist. Und darum sagt er, wer zu mir kommt und an mich glaubt. Es geht also über diese eine Schiene, dass wir uns an ihn wenden, dass wir ihn anrufen. Und dabei kommt es nicht auf irgendwelche speziellen Formulierungen oder Rituale an. Er sieht ja unser Herz. Er sieht ja die Leute damals und uns heute. Und er weiß, wer ihn braucht. Und wer zu ihm kommt und es ehrlich meint, wer seine Schuld zugibt und erkennt, dass er Jesus braucht. Als man Marilyn Monroe tot im Bett fand, da soll sie den Telefonhörer noch in der Hand gehabt haben. Und aus diesem Telefonhörer tönte immer gleichbleibend der Satz, kein Anschluss unter dieser Nummer. Man weiß bis heute natürlich nicht, wen Marilyn Monroe hatte anrufen wollen in dieser Stunde ihrer Verzweiflung. Wir wissen nur, es war die falsche Nummer, die sie gewählt hat. In diesem Text heute macht Jesus uns deutlich, was die richtige Nummer ist. Er allein macht satt. Und darum wünsche ich jedem hier, dass er diese Nummer, Jesus Christus, nicht nur kennt, sondern auch von ihr Gebrauch macht. So wie jene Leute, von denen ich jetzt zum Abschluss erzählen will, ein deutsches Ehepaar, das ist passiert, Mitte der 80er Jahre. Sie müssen plötzlich mit dem Zug nach Paris reisen. Ihr Sohn Matthias hat einen schweren Unfall gehabt und sie wollen ihn jetzt nicht im Stich lassen. Hals über Kopf brechen sie auf und während sie noch unterwegs sind, stirbt Matthias in einem Pariser Krankenhaus. Diese Eltern waren bewusste Christen, die lebten mit Jesus. Und bei der Trauerfeier, da wollte der Vater den verzweifelten Freunden seines Sohnes eben diesen Trost weitergeben, den er selbst kannte. Und dann erzählte er nochmal, wie sie Dort er und seine Frau in Paris angekommen waren und vom Nordbahnhof mit der Metro zum Krankenhaus fahren wollten. Aber sie hatten keine Fahrkarten und natürlich kein französisches Geld und die Schranken an der Metrostation blieben geschlossen, die Schranken zum Bahnsteig. Und sie standen davor ohne Geld, ohne Karten, bis ein freundlicher Schaffner das merkte und ihnen entgegenkam und ihnen die beiden Karten einfach schenkte. Und dann steckten sie in den Schlitz und kamen zum Bahnsteig und so an ihr Ziel. Und bei der Trauerfeier, wenige Tage später, da zeigte der Vater diese beiden Bahnsteigkarten nochmal hoch. Und er sagte den Freunden seines Sohnes das. Er sagte, die Karten in meiner Hand sind uns zu einem Bild geworden. Ihr fragt uns, können wir Matthias jemals wieder treffen? Ja, das könnt ihr. Aber für den Eingang in Gottes ewige Welt braucht man auch gültige Eintrittskarten. Das Portal zum ewigen Leben öffnet sich nicht automatisch. Aber wir können diese Karten nicht kaufen. Wir können sie nicht erarbeiten bei Gott. Weder unser Geld, noch unsere Bravheit, weder unsere guten Worte, noch unser soziales Engagement werden bei Gott in Zahlung genommen. Bei Gott gelten ausschließlich Freikarten. Und sie liegen bereit für jeden, der sie geschenkt haben möchte, für jeden, der sie sich abholt bei Jesus, der Danke sagt und sie wirklich von ganzem Herzen annimmt. Und das alles völlig gratis. Und dann sagte der Vater noch, auch diese Karten tragen eine Aufschrift, die sie gültig macht. Da steht natürlich nicht Nordbahnhof drauf, wie auf unseren Karten, sondern die Freikarten zur Welt Gottes werden gültig durch 5 Buchstaben, durch einen Namen, den Namen Jesus. Er hat die Freikarten Gottes mit seinem Leben bezahlt. Und wer sich jetzt an Jesus wendet, wer ihn kennen und lieben lernt, wer sich von ihm beschenken lässt mit der Vergebung seiner Schuld, wer sich ihm anvertraut und ihn anruft, der hat freien Zugang zum ewigen Leben. Und dann hat der Vater noch gesagt, wenn jemand von euch heute anfangen sollte, nach dem wirklich Festen, nach dem Todfesten zu fragen, wenn einer von euch sich Jesus anvertrauen sollte, indem der Vater uns allen entgegenläuft, dann wird aus dem so dunklen Tod von Matthias doch noch etwas ganz Helles, das uns heimleuchtet ins ewige Leben. Und genau das will Jesus auch mit diesen Worten, die er gesprochen hat und die wir heute hier lesen konnten. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Glauben Sie, Jesus Christus? Amen. Wir singen jetzt.